statt. Das können die mich hören, ja. Ne? Genau. Ich stelle mich kurz vor, mein Name ist Andreas Herhaus. Ich bin vor heute 4 Wochen 50 Jahre geworden und wohne mit meiner Frau und meinen beiden Teenager-Söhnen, der eine ist 15, der andere ist 18, in Schwelm, das ist so 45 Minuten nördlich von hier. Und ich war letztes Jahr einmal schon hier zum Predigten eingeladen. Wir haben Kontakt über das Christusforum von euch beiden und bin froh, dass ich heute hier sein kann. Für mich ist heute nämlich danach beginnt meine Ferienzeit. Ich arbeite hauptberuflich in der K3-Gemeinde, so eine Mischung aus Pastor und Gemeindeleiter und bin ehrenamtlich hier im Christusforum und gehe jetzt in so eine kleine Sommerzeit und da freue ich mich sehr drauf. Ich habe komplett 6 Wochen frei. Das heißt, ich brauchte 3 Wochen Urlaub nehmen, 3 Wochen schenkt mir die Gemeinde nach dem Motto, komm mal wieder gestärkt und kreativ zurück und ich fahre von hier aus gleich irgendwo hin. Ich weiß noch nicht so genau, wohin. Richtung Eifel, das weiß ich. Mein Thema ist heute, es geht um Versorgung und um Vertrauen und um Kontrolle. Und wir schauen uns so ein bisschen an, was ist Versorgung, was ist Kontrolle, was ist Vertrauen und wie sind wir eigentlich von Gott versorgt? Wir haben gerade in dem Lied gesungen, dass wir Gott vertrauen. Und wir wollten immer mehr und immer mehr vertrauen. Das ist ja auch eine super Sache und ich finde es immer gut, wenn wir im Gottesdienst uns durch Lieder oder durch Gespräche daran erinnern können, dass wir uns immer wieder zusagen dürfen, wir möchten Gott vertrauen. Wir merken aber auch, es gibt Themen im Leben, wo das gar nicht so einfach ist, wo das echt herausgefordert ist. Und wo der Glaube an Gott viel, viel tiefer gehen muss. Und dann ist noch die Frage, was ist, wenn es uns mal eben nicht so geht, wie wir uns das vielleicht wünschen? Wie können wir von Gott Versorgung erlangen? Ich fange mal mit so ein, zwei Erklärungen aus meiner Sicht dazu an. Kontrolle. Was kontrollierst du im Leben? Es ist schon mal gut, ab und zu den Kontostand zu kontrollieren, damit man nicht so ins Minus geht. Es ist gut, die Tachonadel im Auto zu kontrollieren. Ich bin mal liegen geblieben auf der Autobahn, das ist mit viel, viel Gedöne verbunden. Es ist gut, zum Beispiel zu kontrollieren, wenn ich in ein Flugzeug steige, bin ich sehr froh, wenn ein Pilot und die Crew alle Dinge kontrolliert, mit der Hoffnung, dass man irgendwo gut wieder landet. Wenn ich zum Arzt gehe, ich hatte jetzt eine Leist-OP, da bin ich ganz froh, wenn er vor der OP kontrolliert, welche die richtige Seite ist. Also es ist irgendwie gut, schon mal Dinge zu kontrollieren. Wenn wir auch atypisch beim Arzt, die ganzen Werte, die wir so im Körper haben, Blutdruck, Cholesterin, das muss man ab einem gewissen Alter kontrollieren. Es gibt aber auch Dinge im Leben, die lassen sich eben nicht kontrollieren. Wir können unsere Gesundheit nicht dauerhaft kontrollieren. Wir haben schon mal Situationen in unserem Beruf, da können wir nicht kontrollieren, da verändert sich etwas in der Firma und auf einmal verändert sich vielleicht unsere Arbeitsstelle, vielleicht werden wir gekündigt. Wir können Beziehungen manchmal nicht kontrollieren. Und auf einmal entwickeln sich Dinge schräg, wo wir denken, hey, was passiert da gerade? Und so gibt es sehr, sehr viele Dinge, die wir nicht kontrollieren können. Ich komme aus dem klassischen Gemeindealltag und oft möchte ich auch dort mit unserem Team Dinge kontrollieren. Und dann merken wir, wenn wir uns weiterentwickeln möchten, wenn wir neue Schritte gehen, dann können wir es nicht so gut kontrollieren. Und wenn wir alles kontrollieren, kommen wir irgendwie nicht weit. Das ist mal so eine Sicht der Dinge. Ich möchte euch in eine Geschichte von mir mit hineinnehmen. Vor vielen Jahren, also 15, 16 Jahre her, dachte ich auch immer, ich hätte alles unter Kontrolle. Mein Leben lief gut, meine Ehe lief gut, Kinder wuchsen heran, mein Job war toll, in der Gemeinde waren wir gerade ein Gebäude gekauft, es ging weiter, wir konnten umziehen, war so richtig super. Und wir hatten gefühlt, lief alles. Kreditverträge waren kontrolliert, Job war in Ordnung, es passte alles. Und auf einmal ging eine Beziehung zu meinem Chef in die Brüche. Auf einmal gab es in der Gemeinde Spannung. Ich weiß noch, wie ich in einer Sitzung sah, und meine Frau rief an und sagte, hey, unser jüngster Sohn hatte einen Blutzucker damals von über 500. Das ist klar, der hatte einen Typ-1-Diabetes. Und in der Firma ging es schwieriger weiter, in der Gemeinde ging es schwieriger weiter. Wir waren mit Krankenhausthemen beschäftigt. Kurze Zeit später habe ich gedacht, okay, ich muss da raus. Ich habe alle Kontrolle abgegeben und gesagt, ich höre mit dem Job auf. Einen Tag später wurde mein anderer Sohn krank. Einen Tag später starb meine Schwester. So ging das mit einem Schlag weiter und du saßt montags beim Arbeitsamt gesessen und gedacht, was ist hier gerade passiert? Vor einem halben Jahr war ich irgendwie versorgt, ich war kontrolliert und auf einmal hattest du das Thema, wie geht's weiter? Wie kannst du Rechnungen bezahlen? Wir hatten so einen gewissen Lebensstand aufgebaut. Eine kam in die Schule, der andere in den Kindergarten. Alle haben gesagt, hey, der ist gerade frisch krank, wir können damit nicht umgehen. Und so stehst du dort, in der Gemeinde sind wir umgezogen, in Eröffnungsgottesdienste, da waren Schwierigkeiten. Und irgendwie war alles weg, was vom halben Jahr noch cool war. Da musste ich mich neu mit der Frage beschäftigen, glaubte ich nur an Jesus? Ich bin so einer frommen Gemeinde Familie aufgewachsen. Oder konnte ich jetzt wirklich herausfinden, vertrauen? Das, wo ich von ausging, dass das irgendwo so in einem Leben dazu gehört, war mit einem Schlag weg. Finanzversorgung, gut, jetzt in Deutschland gibt es immer noch Möglichkeiten, dass du aufgefangen wirst. Aber Gemeinde war schwierig, emotional war ich völlig fertig, die Grundversorgung war raus und noch ganz viele praktische Dinge waren völlig angegriffen. Und ich möchte dich mal kurz fragen, bevor wir in einen Bibeltext hineingehen, wie sieht gerade deine Situation und dein Leben aus? Ist es eher so, hey, es ist irgendwie kontrolliert, es läuft, ich habe es im Griff? Ist es eher so, ich weiß gerade so genau? Oder gibt es einzelne Themen oder einzelne Bereiche, wo du sagst, boah, da brauche ich eigentlich mehr Vertrauen? Oder ich bin wirklich angewiesen, dass Gott mich gerade versorgt? Sei es mit einer Beziehung zu klären, Finanzen, eine Gesundheit, was auch immer. Es ist ja nicht immer so, dass alle Bereiche schwierig sind. Aber vielleicht gibt es einen, wo du sagst, da würde ich gern ein Stück weit mehr in die Versorgung Gottes kommen und ein Stück weit auch mein Vertrauen ein bisschen weiter angeben. Das Schöne ist ja, dass wir eine Gebrauchsanweisung haben, die Bibel. Und ich möchte uns in einen Text mit hineinnehmen, wo dieses Thema, finde ich, sehr praktisch dargestellt ist. Und zwar gehen wir in die Zeit, wo das Volk Israel aus Ägypten ausgezogen ist. Das war also eine große Menge an Menschen, die irgendwie dort versorgt waren. Zwar schlecht, aber sie waren versorgt. Sie hatten so dieses Leben, wenn es auch nur ein Sklavenleben war, aber es war kontrollierbar. Und Gott hatte ihnen den Mose geschickt und gesagt, hör mal, wir ändern das mal alles. Ich habe viel Besseres für euch. Das heißt aber, ihr müsst von einem Ort, von einer Situation in eine andere gehen. Und die konnten jetzt damals noch nicht ins Handy gucken und wissen, wie das so aussah, sondern da kam einer und sagte, da gibt es ein Land, es ist viel besser als jetzt, aber vorstellen und genau erklären kann ich euch das auch. Dann sind sie losgezogen und sie haben dort erlebt, wie Gott Wunder getan hat. Da waren viele, viele Sachen passiert, die sie überhaupt nicht für möglich gehalten haben. Es gab Schwierigkeiten mit der ägyptischen Leitung, da wurden Menschen krank, da kamen krasse Plagen. Es war ganz viel passiert, aber ihnen passierte nichts. Ganz im Gegenteil, die sind komplett versorgt, ausgerüstet mit Tieren und mit Ausstattung, durften sie ihr Sklavenleben verlassen und mussten losziehen in eine Wüste. Hört sich erstmal schräg an, dass man in der Wüste will, aber wir haben vertraut, dass Gott ihnen hilft. Und dann, wie das so ist, kommen die ersten Schwierigkeiten. Da war so ein Meer, da kamen sie nicht durch, trotzdem hat Gott das geregelt, dann waren sie auf der anderen Seite und dann zogen sie los in eine Wüste. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal in einer Wüste wart, ich war mal in einer, ist nicht so der coolste Ort zum Reisen. Und dann noch mit, man sagt so 2,5 Millionen Menschen wahrscheinlich, zogen sie mit Esel und Co. los. Und dann passierte Folgendes, das ganze Volk war am Nörgeln, ging zu seinem Leiter und sagte, Mose, irgendwie war es doch in Ägypten cooler. War zwar nicht wirklich toll, aber wir hatten Versorgung, wir hatten was zu essen und wir mussten irgendwie nicht verhungern. Mose geht zu seinem Chef, geht zu Gott und sagt, hör mal, was machen wir? Und jetzt wird interessant, was da passiert. Wir springen mal nach 2. Mose in das Kapitel 16. Der Herr sprach zu Mose, ich habe die Klagen der Israeliten gehört. Darum geh hin und sag ihnen, heute Abend, wenn es dämmert, werdet ihr Fleisch zu essen bekommen und morgen früh so viel Brot, wie ihr braucht. Daran sollt ihr erkennen, dass ich, der Herr, euer Gott bin. Also, die haben sich beschwert, wir haben ja nicht zu essen. In Ägypten gab es wenigstens Fleisch und Brot. Und Gott sagt, ich kümmere. Am selben Abend zogen Schwärme von Wachtern heran und ließen sich überall auf dem im Lager nieder. Am nächsten Morgen lag Tau rings um das Lager. Und als es verdunstet war, blieben auf dem Wüstenboden feine Körner zurück, die aussahen wie Reis. Die Israeliten entdeckten sie und fragten, was ist das Böse? Nie zuvor haben sie so etwas gesehen. Und Mose erklärte ihnen, dies ist das Brot, das der Herr euch zum Essen gibt. Und jetzt passiert Folgendes. Gucken wir es an, was das ist, wird dann in den nächsten Versen beschrieben. Und Mose sprach, jetzt wird es wieder spannend, hebt nichts davon bis zum nächsten Morgen auf. Sie sollten es also einsammeln und sich was zu essen machen. Konnten sie kochen, backen oder was auch immer. Einige Israeliten aber hielten sich nicht daran, sie ließen etwas übrig. Und am nächsten Morgen war es voller Würmer und Stank. Obwohl da Brot lag, obwohl da eine Versorgung war, ich kann das übrigens nachvollziehen, haben so ein paar gedacht, komm, wir nehmen ein bisschen mehr mit, wer weiß, ob das morgen auch noch alles da ist. Kann ich in der Wüste sogar ziemlich verstehen. Und dann geht es weiter. Tag für Tag lag das Brot da. Und am sechsten Tag kam doppelt so viel Nahrung zusammen. Die führenden Männer von Israel gingen zu Mose und sprachen ihn darauf an. Hör mal, hier liegt jetzt irgendwie, du hast gesagt, wir sollen nicht so viel mitnehmen, nur was wir brauchen, und jetzt liegt doppelt so viel. Mose erklärte ihnen, der Herr hat angeordnet, morgen wird er den Sabbat feiern, den Ruhetag, der ganz dem Herrn geweiht ist. Backt heute aus den Körnern Brot, kocht sie ganz wie ihr wollt. Und was übrig bleibt, das hebt für morgen. Das taten die Israeliten. Und diesmal war die Speise nicht verdorben wie sonst und erhielt auch keine Würmer. Und Mose sprach, Sabbat, esst heute, was von gestern übrig ist. Denn wir halten heute den Ruhetag. Der Tag ist dem Herrn geweiht. Ihr werdet in der Wüste nichts finden. Sechs Tage könnt ihr Körner sammeln, aber am siebten Tag, dem Sabbat, wird nichts da. Trotzdem versuchten einige Israeliten am siebten Tag Körner zu sammeln, doch sie fanden nichts. Auch hier finde ich spannend, kann ich hiermit was machen? Ja, genau. Gott versorgte sie hier, sagt, vertraut mir, ich kümmere mich, ich lege euch jeden Tag was hin und am nächsten Tag sogar noch mehr. Und sie hatten jetzt ja schon ein bisschen verrückte Dinge erlebt in den letzten Monaten. Trotzdem gibt es den einen oder anderen, der sagt, ich gehe noch mal gucken, ob da nicht doch noch was liegt. Und in den Versen dazwischen war auch genau beschrieben, welche Menge reicht und was klarkommt. Aber die Leute zogen los, ein Stück lieber die Kontrolle über das Essen zu haben. Ein Stück weit darauf zu achten, sind wir wirklich versorgt. Und dieses Versorgen und gleichzeitig unter Kontrolle haben, finde ich hier in diesem Beispiel super spannend. Und wir schauen, wie können wir das auf dein und auf mein Leben anwenden. Wenn wir unterwegs in Kontrolle sind, ist es eher so, ich halte es fest. Wenn wir versuchen, in Versorgung unterwegs zu sein, heißt es, ich muss erstmal loslassen. Ich musste das Manna liegen lassen, in dem Vertrauen, dass am nächsten Tag was da ist. Wenn ich Kontrolle habe, will ich sicherstellen, dass die Dinge gut werden, dass sie funktionieren. Wenn ich versuche, Gott zu vertrauen, und ich sage bewusst versuche, ist ein Lernprozess, akzeptiere ich auch, dass Dinge nicht so klar sind, dass ich sie nicht so wirklich unter Kontrolle habe. Hier haben sie sich auf ihre Erfahrung verlassen. Das, was man immer noch was man bekommen kann, mitzunehmen. Sie waren jahrelang Sklaven. Und auf einmal sagt jemand, hey, ich kümmere mich, ihr könnt euch auf mich verlassen. Und ich finde immer spannend, wenn ich versuche, Dinge zu kontrollieren, entsteht bei mir zumindest mal schon so ein bisschen Druck. Ja, da muss ich das noch gucken, und ich muss das noch gucken, ich muss das noch gucken. Und ein Stück Kontrolle ist wirklich gut. Aber auf der anderen Seite auch Gott zu sagen, hey, du darfst in meinem Leben Einfluss nehmen und ich möchte die Dinge, die ich nicht unter Kontrolle habe, dir abgeben. Ich möchte, dass du sie unter Kontrolle hast und ich davon lerne. In Sprüche 3 lesen wir: Vertraue auf den Herrn und wie? Von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Erkenne ihn auf all deinen Wegen, so wird er Pfade ebnen. Halte dich nicht selbst für weise, sondern fürchte den Herrn und weiche vom Bösen. Ich finde hier spannend, hier werden verschiedene Sachen betont, der Verstand. Die Bibel, damit ist ja nicht gemeint, wir sollen die Birne ausmachen. Wir haben einen Verstand bekommen und der wird in der Bibel auch oft wertgeschätzt. Wir dürfen analysieren, wir dürfen Möglichkeiten ausprobieren, wir dürfen Erfahrungen machen, wir dürfen abwägen. Aber der Verstand hat irgendwie doch eine Begrenzung. Er sieht nur so bis zur nächsten Kurve oder bis zum nächsten Hügel. Der Verstand sagt uns manchmal auch, hey, das kann so nicht klappen, wir müssen aufpassen. Der Verstand ist auch von Erfahrung geprägt. Wenn du immer wieder eine Erfahrung gemacht hast, was nicht klappt, ist die Gefahr, dass der Verstand dich auch begrenzt. Gleichzeitig ist er auch ein Schutz, weil wenn die Birne aus ist, wenn unser Kopf aus ist, kann sehr, sehr viele Dinge passieren, die nicht gut sind. Ich war jetzt auf einer Veranstaltung, auf einer Geburtstagsfeier und der Vater, das ist ein großes Gelände, da hatte der so Autos, so alte Autos umgebaut zu so Rennwagen. Da wurde richtig rumgeheizt. Da habe ich hinterher gedacht, da hatten die Kinder rum, da hatten Erwachsene rum, da war der Verstand jetzt mal ein bisschen ausgestellt. Da war jemand bei, der hatte erlebt, wie jemand angefahren war. Der wurde gesagt, hey, das kannst du doch nicht machen. Und der andere sagt, hey, kann ich machen. Nichts passiert. Verstand ist also gut, um Weisheit bitten ist gut, aber Vertrauen ist das, was Jesus fordert. Gott wünscht sich dein und wünscht sich mein Vertrauen. Und das ist manchmal nicht so einfach. Vor allem nicht in der Situation, wo wir leben. Wir haben sehr vieles, was wir einfach da haben. Wir können einkaufen, wir können den Kühlschrank voll machen, wir haben irgendwie Geld oder auch nicht, aber wir können zumindest zum Amt gehen und was bekommen. Wir haben was auf dem Konto, wir haben Klamotten, wir haben ein Dach über dem Kopf, wir haben Situationen, wo Vertrauen gar nicht mehr so eingefordert ist. Ich war vor ein paar Monaten in Indien mit einer Gruppe unterwegs, die sich um Kinder kümmerten, die vom Straßenstrich befreit wurden. Ein sehr hartes Geschäft, sehr hartes Thema. Und diese Kinder, die hatten nichts mehr. Und auf einmal mussten sie ganz neu lernen, wieder, was das Vertrauen bedeutet. Vertrauen in die Nächsten, Vertrauen in Menschen und überhaupt Vertrauen in Gott. Und ich möchte dich einfach mal fragen, wie sieht gerade deine Reise mit Jesus aus? Vielleicht bist du ganz am Anfang und denkst, ich muss erstmal diesen ersten Schritt, so diesen Glaubensschritt machen. Vielleicht bist du schon viele, viele Jahre unterwegs und es fühlt sich eher so an wie die Israeliten in Ägypten. Es ist irgendwie alles geregelt und es läuft so. Vielleicht bist du auch gerade irgendwo wirklich herausgefordert. An einem Punkt in deinem Leben, wo dieses Vertrauen wirklich herausgefordert wird. Vielleicht stehst du an einer Entscheidung für einen neuen Beruf, einer Entscheidung, eine kaputte Beziehung anzugehen. Vielleicht als Gemeinde in der Entscheidung, einen nächsten Schritt zu gehen oder etwas zu regeln oder weiterzugehen. Ich kenne eure Situation nicht. Ich stehe aber immer wieder in der Situation, wo ich denke, ich muss jetzt einen Schritt gehen. Wenn ich nach Kontrolle gehe, würde ich den nicht gehen. Und da muss ich rausfinden, was sagt Gott gerade. Es gibt ja auch Themen, wo Gott sagt, hör mal, das macht man nicht. Aber ich kann aus eigener Erfahrung sagen, auch aus der Geschichte damals, um Gott dran zu bleiben, zu sagen, wir gehen den nächsten Schritt gemeinsam. Und ich kann oft nur wirklich den nächsten Meter sehen. Aber was da in Sprüche steht, ich vertraue von ganzem Herzen. Und dieses Herz ist oft angegriffen. Mein Herz ist oft angegriffen. Da ist so viel drin, so viel Aufgewühltes. Und Gott sagt, hey, vertrau mir. Auch wenn du die nächste Ebene nicht siehst. Und dort steht, erkennt ihn auf all deinen Wegen. Ich mache immer wieder mal Pause und muss kurz zurückdenken. wo hat eigentlich Gott in meinem Leben, in meinen Wegen gewirkt? Oder mich mit anderen Menschen zu unterhalten und mal fragen, hey, auf welchen Wegen hast du eigentlich Gott kennengelernt? Und dieses Wort erkennen, wenn man es richtig ausspricht, im Hebräischen heißt es Jada oder Yada. Und es gibt es fast 1000 Mal im ersten Teil der Bibel, im Alten Testament. Das ist für viele, viele Themen verbunden. Und oft steht es mit einer ganz, ganz tiefen Verbindung. Wenn Menschen wirklich tief mit Gott verbunden waren, steht dort im Grundtext das Wort Yada. Wenn zwei Menschen miteinander verbunden waren, oft er erkannte sie, Adam erkannte Eva, damit ist Sex gemeint, Geschlechtsverkehr, eine ganz enge Verbindung gemeint. Das gleiche Wort ist oft gemeint, wenn Gott sich mit Menschen ganz eng in Verbindung geht. Und dieses dann Gott zu erkennen, ich glaube, das ist was, was immer ein Weg ist, wo wir hinarbeiten können. Setzt aber dieses Vertrauen voraus. Und der Psalmschreiber sagt hier, hey, von ganzem Herzen, nicht nur mit eurem Verstand, erkennt euren Herrn. Das setzt voraus, dass ich wirklich mit Jesus unterwegs sein kann. Und ich weiß, wie angefochten wird, wie schwierig das manchmal ist. Und ich finde gut, dass, mich hat mal jemand gefragt, wie sieht es in deinem geistlichen Leben aus? Und sagte jemand anders, er sagte, hey, warum fragst du nach dem geistlichen Leben? Frag nach dem Leben. Unser ganzes Leben, egal ob ich montags, dienstags, mittwochs in der Schule bin, auf der Arbeitsstelle bin, ob ich unterwegs bin, wir können immer mit Gott unterwegs sein und ihn versuchen, Stück für Stück mehr zu erkennen, uns mehr prägen zu lassen. Geht hier im Gottesdienst, aber das ist ein ganz, ganz kleiner Teil unserer Zeit. In Jesaja gibt es die Zusage, Herr, du gibst Frieden. Du gibst Frieden dem, der sich fest an dich hält und dir allein vertraut. Ja, vertraut dem Herrn für immer, denn er, unser Gott, ist ein starker Fels. Und dieses für immer, das steht hier so, aber es gibt Zeiten, wo das nicht so einfach ist. Und ich möchte uns einfach für die nächsten Tage, für heute, für die nächste Woche Mut geben, egal was auf dich zukommt. Egal, was du für Entscheidungen die Woche triffst, egal, in welchen Situationen du bist, wir dürfen immer wieder zu diesem Jesus kommen, zu diesem Gott kommen, der schon ganz, ganz andere Dinge geregelt, gelöst und gemacht hat. Und die Frage ist ja immer, was bedeutet das jetzt für uns? Und ich habe einfach mal so ein paar Fragen an dich mitgebracht und erteile das so ein bisschen an dich persönlich. An deine Kleingruppe, wenn du eine hast oder einen Hauskreis, und an euch als Gemeinde. Das sind Fragen, die ich mir auch immer stelle. Macht ein Foto oder schreibt es euch auf. Ich finde es einfach gut, wenn man das mal so zwischendurch sich mitnimmt. Die Frage ist, was ist dein nächster Schritt zu Jesus? Wo stehst du gerade? Und was kannst du tun? Wie gesagt, vielleicht geht es darum, dass du erstmal zu Jesus hinkommen musst. Vielleicht sagst du aber, ich brauche echt den nächsten Vertrauensschritt. Vielleicht brauchst du auch jemanden, der dir dabei hilft. Was in deinem Leben möchte ich, welchen Bereich möchte ich ein Stück weit Jesus übergeben? Du kennst dein Leben super und das möchte ich dir einfach mitgeben. Die zweite Frage ist, schließt darauf an, in welchem Bereich deines Lebens brauchst du ein Stück mehr Versorgung durch Gott. Ganz spannend, dass in der Geschichte die Menschen haben sich beschwert. Die haben gesagt, es ist ja toll, dass du uns herausgeführt hast, aber jetzt stehen wir hier in der Wüste und wir haben nichts zu essen. Und Gott, da stand der erste Vers, hat die Klagen erhört. Und ich möchte euch herausfordern, dass was du sagst, wo du sagst, hey, da brauche ich ein Stück weit mehr Versorgung durch Gott. Bring es ihm, vielleicht alleine mit jemand anderem, aber geh hin. Als unsere Kids krank wurden, war mein Wunsch natürlich, von Heilungswunder. Das wünschen wir uns irgendwie, ja, wenn Menschen krank sind. Und ich merkte, das kam nicht. Wir haben viel gebetet, Leute besucht, die Erfahrung damit hatten. Nicht. Teilweise im Gegenteil. Und trotzdem gebe ich das immer wieder Gott. Jetzt bin ich sehr dankbar, dass wir in einem Land leben, wo wir medizinisch super versorgt sind. Aber ich merke, die Seele ist noch nicht ganz versorgt. Und für mich ist das immer wieder ein Hingehen und ich merke, wie Gott mich annimmt. Er löst mein Problem gar nicht, aber er versorgt meine Kinder und meine Frau mit dem Nötigen, was sie brauchen. In welchem Bereich deines Lebens möchtest du ein Stück weit Kontrolle abgeben? Ich habe Ende letzten Jahres mit einem Freund mich zusammengetan. Wir haben ein kleines Betreuungsunternehmen gegründet. Wir haben in unserer Stadt gemerkt, dass Einsamkeit ein großes Thema ist. Wir haben gemerkt, dass Menschen in einem gewissen Alter, aber auch, ja, da ist es öfter so, ab im höheren Alter, auch bei jüngeren Menschen, Einsamkeit ein Problem. Dazu kommt, dass Versorgung nicht sichergestellt ist und unser ganzes Gesundheitssystem eher schlechter als besser ist. Und wir haben keine Ahnung gehabt, wie das geht. Wir hatten nur ein Ziel. Und seit einem halben Jahr ist es jeden Monat spannend. Wir haben einfach eine Firma gegründet, ein paar Leute eingestellt. Bis jetzt konnten wir sie jeden Monat bezahlen. Ich weiß nicht, wie lange das geht. Ich habe gemerkt, es ist eine gute Sache. Wir können sie mit Gemeinde und mit Ehrenamt verbinden. Ich habe keine Ahnung, wie es geht. Ich muss immer wieder nur zum nächsten Schritt gehen. Und immer zum 15. eines Monats weiß ich ungefähr, wie viele Stunden wir draußen waren. Und am Ende eines Monats weiß ich, wie viel wir abrechnen können. Ob vielleicht, bis jetzt hat es immer so eben gereicht. Aber ich habe gemerkt, ich muss dort ein Stück weit Kontrolle abgeben. Ich kann mich da jetzt stundenlang dahinsetzen und gleichzeitig macht es total Spaß zu sehen, wie wir immer wieder versorgt werden. Ich habe diesen Satz aufgeschrieben, ich darf verantwortlich handeln, ohne alles unter Kontrolle haben zu müssen. Falls du mit anderen Christen unterwegs bist, in einer Kleingruppe oder Hauskreis, bei uns heißt es Kleingruppe, auch einfach mal, sich in den Austausch zu gehen, von anderen Leuten zu hören, wie hast du gelernt, Jesus in schweren Zeiten zu vertrauen. Es macht total Sinn, dass wir uns gegenseitig davon erzählen. Das stärkt. Oder welche Erfahrungen hast du, habt ihr gemacht, wo Jesus euch getragen hat? Ich kann mich an viele, viele Begebenheiten erinnern, wo Menschen mir Mut gemacht haben. Sie haben mir nicht gesagt, wie ich es machen soll. Aber sie haben mir gesagt, wie es bei ihnen war. Und welche geistlichen Übungen, Gebet, Fasten, Bibellesen, was auch immer du kennst, mal in der Kleingruppe auszutauschen, helfen, Vertrauen wiederherzustellen. Weil es gibt Phasen im Leben, wo es echt schwer ist und angefochten ist, Gott zu vertrauen. Egal, wie lange ich mit ihm unterwegs bin, ob ganz am Anfang oder von 20, 30, 40, 50 Jahren. Und ich habe mal drei Fragen mitgebracht, für euch, für uns, die stellen wir uns auch als Gemeinde. Gemeinde kann wunderbar sein. Gemeinde kann auch irgendwo etwas ein schützender Ort sein. Das ist, hat alles seinen Platz und seine Gerechtigkeit und seinen Sinn und alles gut. Aber wir stellen uns immer wieder die Frage, wo bauen wir nur auf unseren Verstand? Oder wo müssen wir Gott mehr vertrauen? Wir haben letztes Jahr wir haben so drei Gebäude auf einem Grundstück und ein Teil davon ist vermietet. Und wir brauchen eigentlich diesen Platz. Aber gleichzeitig brauchen wir das Geld. Also die Miete war schön, aber der Platz war auch schön. Rein rechnerisch passte das. Und dann haben wir uns überlegt und gesagt, hey Gott, was machen wir? Hier wachsen gewisse Arbeitsbereiche, wir brauchen den Raum. Wir wollen aber ungern jemanden kündigen, wir brauchen die Kohle. Und Gott hat sinngemäß, so haben wir das wahrgenommen, er hat uns jetzt keinen Zettel geschrieben, aber der Eindruck war, hey, die Kohle besorge ich euch, aber ich kann euch jetzt nicht ein neues Haus hier hinstellen. Da ist ja eins drin, macht's frei. Und dann haben wir mit den Mietern gesprochen und gesagt, es tut uns total leid, wir müssen da rein. Und das, dann hat sie einen guten Weg gefunden, die haben eine super Lösung gefunden, wo sie hingehen konnten. Und es kamen neue Leute dazu und es kam das Geld zu machen. Mein Verstand hätte mir gesagt, boah, jetzt legen wir dir eine Last auf die Gemeinde. Brauchen wir da mehr Kohle. Und Gott hat gesagt, ich kümmere mich. Ich kann ein ganzes Volk mit Essen versorgen. Das interessiert mich 1.500 Euro Miete. Und das hat mich immer wieder begeistert, wo wir stehen und sagen, eigentlich brauchten wir hier eine Person, die uns unterstützt, weil wir haben sie nicht. Und manchmal klappt es. Manchmal auch nicht. Dann hat Gott was anderes. Aber ich möchte uns herausfordern, dass wir Gott immer mehr zutrauen, als wir uns zutrauen. Es ist gut für uns, dass wir denken, dass wir Entscheidungen treffen, dass wir nicht einfach über Straßen laufen, dass wir gewisse Dinge einhalten. Das ist völlig in Ordnung. Aber ich glaube auch, dass wir mit Gott mehr machen können. Und das Ganze in seinem Frieden. Ich kann auch Dinge nach vorne bringen und bewegen und komme immer in Stress. Aber ich kann es auch versuchen, mit Gott zu machen. Manchmal verstehe ich nicht, was er vorhat. Das Schlimmste ist für mich, dass aus meiner Sicht Gott immer zu langsam ist. Aber das ist er nicht. Ich hätte gerne die Dinge schnell. Ich denke dann, okay, ja, du hast eine gewisse Zeit und gewissen. Wir haben alle irgendwie Grenzen gesetzt. Und trotzdem sind wir mit jemandem unterwegs, der sagt, hey, ich habe ganz andere Möglichkeiten. Und das finde ich spannend. Und da möchte ich euch einfach zu herausfordern, für das eigene Leben, für das Leben mit den Menschen, mit denen ihr unterwegs seid, Familie, Kleingruppe oder wie auch immer, und als Gemeinde. Und einfach neu zu schauen, was ist wichtig, wo wir die Kontrolle haben, was gehört zu unserem Job, wo können wir Gott wesentlich mehr vertrauen oder uns im Vertrauen üben, wo kann ich meine Haltungen ändern, und wo brauche ich wirklich echt Gottes Versorgung, wo ich gerade wirklich mangel. Da wünsche ich euch, dass ihr die Geschichte von Israel euch erinnert und an den Vers aus Psalmen gehe ich nochmal zurück, dass wir uns einfach klar machen, wir können auf Gott vertrauen und ich möchte uns zusprechen, dass wir unser Vertrauen auf Jesus setzen. Ich möchte zum Schluss mit uns beten und wenn ihr könnt, lade ich euch ein, dazu aufzustehen. Und dann weiß ich nicht genau, wisst ihr, wie es weitergeht. Lieber Herr, ich möchte dir Danke sagen, dass du uns mit Verstand geschaffen hast. Ich möchte dir Danke sagen, dass du uns mit Gefühlen geschaffen hast. Ich möchte dir Danke sagen, dass du uns mit einem Herzen, mit einer Seele geschaffen hast. Und ich möchte dir Danke sagen, dass wir einen Körper haben, mit dem wir uns bewegen können, den wir ernähren dürfen, den wir uns mit anderen Menschen treffen können. Und ich möchte dir Danke sagen, dass du uns auch Verantwortung übergibst, Dinge zu kontrollieren. Verantwortung übergibst, dass wir Dinge machen dürfen, entscheiden dürfen, regeln dürfen. Und ich möchte dich bitten, dass wir uns immer wieder neu auf dich ausrichten. Dass wir uns immer wieder neu an dir ausrichten und zu dir hinkommen. Du hast gesagt, hey, kommt her zu mir, wenn ihr mühsam oder wenn ihr beladen seid. Ich will euch Ruhe und will euch Frieden schenken. Und ich bete einfach für jeden jetzt hier in diesem Raum, dass wir immer wieder neu an dein Herz kommen können und dass wir unser Vertrauen, unser Glauben einfach tiefer werden können. Und ich möchte darum konkret beten, wenn jemand hier jetzt wirklich Mangel leidet an Gesundheit, Mangel an Finanzen, Mangel in einer Beziehungssituation oder andere Art von Mangel, dass du dort Versorgung schenkst. Dass Menschen, wir gemeinsam zu dir kommen können und dir vertrauen können für das, was auf uns zukommt. Am heutigen Tag, am morgigen Tag, in der Woche und in den nächsten. Ich bitte um Segen für jeden, der hier ist. Für die Begegnung am heutigen Tag. Und ich bitte für diese Gemeinde, für die Aufgaben, für die Themen, für die Menschen, die hier sind und die noch dazukommen. Ich danke dir für den Sonntag und bitte einfach, dass wir weiterhin mit dir unterwegs sein können, dass wir das fröhlich machen können, dass wir das mit tiefem Vertrauen. Amen.